tatsächlich sicher ein Problem, mit dem die Windkraft zu kämpfen haben wird, nämlich die Akzeptanz der Bürger, auch nicht nur in Österreich, auch europaweit. Aber da wird uns vielleicht der Herr Meudl in seinem Referat ein bisschen mehr erzählen können. Bitte sehr.
Auf den spannenden Punkt der Akzeptanz werden wir auch morgen noch intensiver eingehen und ich bin überzeugt, dass im nächsten Jahrzehnt in Salzburg Windräder stehen werden. Die Steiermark zeigt das gut, wie das geht in alpinen Regionen. Aber mein Kontext beginnt in Europa in allererster Linie. Es soll Österreich und Europa etwas verbinden. In Österreich ist es so, dass der Gesamtenergieverbrauch, das ist die Fläche, eigentlich gleich bleibt. Da zeigt sich nur, wie drängend das Thema der Energieeffizienz wäre. Die schwarze Linie ist der Anteil erneuerbarer Energien an dieser gesamten Energie in Österreich. Das heißt, immer noch 70% in Österreich in etwa ist fossil. Fossile Energie, aber auch natürlich Atomenergie, weil wir importieren gerade relativ viel, aber nicht erneuerbare Energien. Da ist sehr viel Luft nach oben, wenn wir wissen, wo wir hin müssen, nach dem Referat vom Herrn Ramsdorf. Beim Strom ist es ähnlich. Wir haben eine grüne Fläche, das ist die Gesamtstrommenge, die verbraucht wird. Der Anteil erneuerbarer Energie wächst mühsam in die Höhe. 30% ist nicht erneuerbar, wird gedeckt durch fossile thermische Kraftwerke in Österreich, großteils Gas, aber immer noch Kohle auch und 15% in etwa Import. Da natürlich in erster Linie Kohle und Atomstrom, weil die Mengen kommen aus Deutschland und Tschechien. Wir vergessen sehr leicht, dass wir Jahrzehnte davor hatten, wo der Anteil weit höher lag, weil in Österreich lag er bei 80% schon. Das Ziel der Bundesregierung bedeutet, dass wir 100% erreichen, aber nicht nur diesen hier fehlenden Teil, sondern auch den, den es 2030 zu decken gibt, wenn die Mobilität mehr Strom braucht, wenn die Wärme mehr Strom verwendet, weil es effizient ist. Das ist eine machbare, aber eine große Herausforderung in Österreich. Dass das geht für Österreich, haben schon viele Studien gezeigt. Dies eine, die wir gemeinsam mit dem EÖ und dem Biomasseverband bei der TU Wien in Auftrag gegeben haben. Da wurden verschiedene Szenarien untersucht, also der Status quo verglichen mit einem Referenzertragsmodell, einem Referenzmodell, wo die Politik mehr oder weniger so weiterläuft wie bisher und ein Modell, wo die Vollversorgung durch erneuerbare Energie möglich ist. Bedeutet eben starken Ausbau erneuerbarer Energie. Das ist in Österreich bis 2030 machbar und mittlerweile Regierungsziel. Wie schaut es auf der europäischen Ebene dazu im Vergleich aus? Das ist eine Folie, die die Anteile erneuerbarer Energie, also die, am gesamten Energieverbrauch der einzelnen EU-Staaten zeigt. Insgesamt haben wir da rund 20%, etwas unter 20% derzeit erreicht. Das heißt, 80% ist fossile Energie in der EU. Beim Strom liegen wir bei knapp unter 30%, also 70% ist atomar und fossil. Die farbigen Punkte zeigen nur jene Länder, die mit Grün bereits ihr Ziel für 2020 erreicht haben und rot jene Länder, die noch bis 2020 Steigerungen brauchen, um die Zielsetzungen der geltenden erneuerbaren Richtlinie einzuhalten. Da sieht man, dass das sehr unterschiedlich ist und das ist eben auch ein Bild der europäischen Politik. Der Ausbau erneuerbarer Energien hat sich in den letzten Jahren auf immer weniger Länder relevant konzentriert, leider, und viele andere haben wenig getan. Wie das gehen soll, ohne nationale Ziele, ist mir persönlich schleierhaft. Also wenn kein Land ein eigenes Ziel hat, also selbst auch nichts verfehlt, weiß ich nicht, wie wir diesen Weg wirklich beschreiten. Das ist der Anteil eben an der Stromerzeugung europaweit. 30% ist erneuerbare Energie, 25% ist Nuklearenergie, Gas, und ein sehr starker Teil ist eben Steinkohle und Braunkohle. Da sehen Sie auch die Aufteilung dieses erneuerbaren Teils und die hohe Anteil, der mittlerweile von Windenergie getragen ist. Das Clean Energy Package ignoriert am Strommarkt zum Beispiel Atom vollständig. Das kommt dort nicht vor, mit der juristischen Begründung, dass es sich bei Euratom um was ganz was anderes beziehen würde. Ist natürlich, wenn man Strommarkt und Design des Strommarktes diskutiert, ein Irrsinn, weil das geht nicht. Ich kann nicht ein Viertel der Stromversorgung einfach sagen, die gehört nicht dazu und unterliegt anderen Regeln, aber so ist Europa. Das ist die Entwicklung der Stromerzeugung über mehrere Jahre, seit 2010. Man sieht grün, schön, die Wachstum der erneuerbaren Energien. Man könnte sich noch mehr vorstellen, aber das war das Wachstum der letzten Jahre. Man sieht ganz eindeutig, dass eben Steinkohle und Braunkohle, ganz besonders die Braunkohle, unverändert groß genutzt wird und auch die Emissionen daher der Stromerzeugung in Europa immer noch enorm sind. Das zeigt die Erzeugungskapazitäten, die Leistung der Erzeugungseinheiten. Man sieht sehr stark, der Wind hat deutlich zugebaut, Solarenergie ist anfangs sehr stark, jetzt leider ist die Wachstumsrate bei der PV geringer geworden und Biomasse. Insgesamt hat die Erzeugungskapazität von den Erneuerbaren die der Kohle, sowohl Stein- und Braunkohle, bereits überschritten. Man sieht in Europa insgesamt, das sind die EU28 hier farblich einige Länder aufgeteilt, dass die Steinkohle im Sinken ist, dass aber die Braunkohle weiterhin in enormem Umfang in Europa genutzt wird und auch große Probleme im Strommarkt produzieren, weil wenn wir viel saubere erneuerbare Energien haben, gehen die Kohlekraftwerke nicht vom Netz. Eine komplett absurde Situation, wenn man die drängende Klimaproblematik sieht. In Europa wird unnötig CO2 emittiert und unnötig der Marktpreis für Strom gedämpft dadurch, weil die Kohle ja direkte Subventionen erhält. Das ist die sehr unterschiedliche Landschaft der Diskussion zur Kohle. In den Ländern mit den Jahreszahlen ist halt die Diskussion über einen Austritt, das stimmt nicht ganz in der Regierungserklärung und in Aussagen von Ministern. In Österreich gibt es schon Aussagen über Ausstieg aus der Kohle 2020, wir werden sehen, wo das kommt. Blau ist das, wo es nur Diskussionen gibt, hier ganz besonders Deutschland, und rot, wo das eigentlich nur abgelehnt wird, über Kohleausstieg zu diskutieren. Jetzt kommen wir zu den Zielsetzungen. Das Clean Energy Package hat ja 2014 im EU-Rat ein Ziel von 27% festgelegt. Das war vor dem Klimaabkommen von Paris. Das steht heute noch im Entwurf drinnen und das ist das, was wir derzeit diskutieren. Wir diskutieren also über ein altes Ziel. 27%, die blaue Linie, würde bedeuten, dass wir die aktuelle Ausbaurate zurückschrauben müssen. Weniger ausbauen, als wir in der Vergangenheit ausgebaut haben. Das Europäische Parlament hat sich für mindestens 35% ausgesprochen. Die Fortführung des derzeitigen Ausbaus würde uns auf ungefähr 40% bringen und aus vielen Studien ist bekannt, dass wir in etwa 45% erneuerbare Energien benötigen, um das Klimaziel von Paris für die EU als erreichbar möglich zu machen. In den Unterlagen der EU-Kommission ist enthalten zu diesem 4000 Seiten dicken Paket, dass es eine Prognose gibt für die Investitionen. Da steht drinnen, dass die Investitionen durchschnittlich erwartet werden in der Periode 2021 bis 2030 von 25 Milliarden Euro in erneuerbare Energien. Wir haben aber 2005 bis 2015 in diesen 10 Jahren 68 Milliarden Euro investiert. Das heißt, das ist genau das, was das 27% Ziel wäre. Ein Reduzieren des Ausbaus auf die Hälfte oder ein Drittel der derzeitigen Entwicklung der letzten 10 Jahre. Und hier nochmal genau, wir haben halt in der Periode bis 2010 haben wir 0,7% Zuwachs gehabt, dann jetzt in den 7 Jahren seit 2010 1,7% Zuwachs der erneuerbaren Energien, jedes Jahr mehr dazu. Und ein Festhalten dieser Wachstumsrate würde uns schon eben auf die rund 50% bringen. Entscheidend ist eigentlich jetzt, wo werden die Weichen wirklich gestellt in dieser Zielsetzung. Dass diese Entwicklung auch eine Wirkung hat auf die Wirtschaft, soll das zeigen. Das ist nur ein Beispiel. Das sind die Patente, die angemeldet wurden. Da war Europa mal gut. 2012, 2013 sind in Europa 600, 500 Patente angemeldet worden. Danach waren das nur noch wenige, einzelne in den Jahren und dann auch weniger. In den anderen Regionen der Erde war das ganz verschieden. Warum ist das so? Das ist die Investition in erneuerbare Energien weltweit. Rot unten ist der Raum Asien und Pazifik. Grün in der Mitte ist Europa und Middle East. Und blau oben ist Amerika. Man sieht ganz deutlich, Asien und Pazifik hat eine deutliche Steigerung, auch anhaltend hohe Investitionen. Europa sinkt ab und die USA ist relativ konstant. Weltweit ein relativ starker Zuwachs. Wenn man das jetzt in Europa anschaut, dann ist das ganz eine gegenteilige Entwicklung. Wir haben seit 2011 um 58% weniger Investitionen in erneuerbare Energien und das ist nicht nur, weil die PV-Module billiger geworden sind, sondern es ist wirklich weniger Ausbau. PV hat natürlich am stärksten getroffen. Unten sehen Sie Onshore-Wind, dann Offshore-Wind, PV und andere erneuerbare Energien. Dieser Weg wird, wenn nicht rasch was geändert wird, an den Spielregeln in Europa auch so weitergehen. Daher, was braucht es eigentlich in der Debatte dieser 4000 Seiten? Es braucht national verbindliche erneuerbaren Ziele, es braucht ein Mindestziel von dem, was das Europäische Parlament schon beschlossen hat, also mindestens 35, eigentlich sagt uns die Wissenschaft 45% erneuerbare Energien. Es braucht eine Optimierung und eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit für Fördermechanismen auf nationaler Ebene, weil die nationalen Bedingungen immer noch sehr verschieden sind. Es braucht die Priorität für die Einspeisung von erneuerbaren Energien und dem Netzanschluss. Es müssen die neuen Prosumer- und Energiekooperationen optimal genutzt werden können. Es darf keine Förderungen für nukleare und fossile Energien mehr geben über zum Beispiel Kapazitätsmärkte. Es braucht eine strenge und transparente Stromkennzeichnung, die ja von der EU von den Regeln vorgegeben wird. Und es braucht adäquate CO2-Preise. Ohne die wird es nicht gehen. Die Frage ist, was hat das für Folgen, wenn in Europa ein niedriges Ziel beschlossen wird. Österreich hat sich gerade wieder in der Regierungserklärung ein hohes Ziel gesetzt. Dann wird der Weg für Österreich teurer, schwieriger zu erreichen, als wenn Europa ein hohes Ziel hat. Länder, die ähnlich hohe Werte wie wir haben, haben das verstanden. Schweden setzt sich schon seit längerem ganz offensiv für ein hohes Ziel erneuerbare Energien ein. Aber was macht Österreich in dieser Debatte, wo das Ziel ein ganz wichtiger Teil dieser 4000 Seiten ist? Der EU-Rat hat im Oktober 2014 lange vor dem Paris-Abkommen eben diese 27%, über die wir jetzt immer noch reden, als Ziel beschlossen, wo wir heute schon 20% erreicht haben. Im November 2017 hat dann die EU-Kommission eigentlich vorgelegt, dass es mindestens 30% sein sollten. Das EU-Parlament hat im Jänner 18 sich für mindestens 35% ausgesprochen. In der IRENA-Studie, die der EU-Kommissar Caniette vorgestellt hat, ist klar drinnen, dass es mindestens 34% sein sollten. Schweden hat sich für mindestens 35% ausgesprochen. Und ich habe gestern einen Freudentag gehabt, wo die Parlamentsdirektion die Aussendung der Diskussion im Umweltausschuss präsentiert hat und die Elisabeth Köstinger sich für 45% ausgesprochen hat. Leider hat die Vertreterin aus dem Nachhaltigkeits- und Tourismusministerium uns nicht erläutert, wie die bisherige Position war. Bisher hat Österreich dazu nichts gesagt. Wir haben in Brüssel zu den meisten Punkten dieser 4000 Seiten keine oder schlechte Positionen vertreten. Leider ist das bisher nicht sehr geklärt worden. Diese 27% höher zu treiben, auch mit einer offiziellen Position in Brüssel, wäre eine wichtige Aufgabe für Österreich.